Dann rufe ich unmittelbar den nächsten Tagesordnungspunkt auf und wir kommen zum zweiten Entwurf zu Material.
Ja, ganz genau. Das ist der zweite Entwurf, den der ISB veröffentlicht hat, den der Fachausschuss auch in der letzten Sitzung diskutiert hat. Auch eine Stellungnahmeentwurf angefertigt wurde auf Grundlage der Diskussionen, die in der letzten Sitzung geführt wurden. Ausgenommen die Frage 3, da habe ich auch in der Cover Note hinterlegt, dass das ein Punkt ist, der mir nochmal aufgefallen ist, ob man den sozusagen an den ISB zurückspiegeln sollte, hinsichtlich einer Klarstellung der Economic Decision. Die werden ja sozusagen, die Economic Decision wird ja aus- und weggestrichen, dass Economic und nur noch Decision soll bleiben. Hat der ISB damit begründet, dass er eigentlich die beiden Begrifflichkeiten gleich interpretiert, auch beim Framework so ist. Nur dann wäre natürlich die Fragestellung, warum, wenn er es gleich interpretiert, warum dann das Economic aus der Definition herausgestrichen werden sollte. Ich habe aber mit Verweis auf das Practice Statement Materiality oder Application of Materiality würde vorschlagen, dass man hier auch in IAS 1 bzw. IAS 8, je nachdem wo der ISB dann sozusagen eine Definition von Wesentlichkeit verankern sollte, hier auch nochmal klarstellend mit einzufügen, dass es sich bei den Economic Decisions um die Decisions handelt, die eben auch im Practice Statement umschrieben sind. Ich habe Ihnen die Formulierung dann eben auch hier für die Frage 3 vorgeschlagen. Da wäre natürlich auch meine Frage, ob Sie dem zustimmen mit der Argumentation und ob man das so stehen lassen kann oder ob Sie da sogar noch weiteren Ergänzungsbedarf sehen. Ansonsten auch meine Frage hier. Zunächst sehen Sie weiteren Änderungs- oder Ergänzungsbedarf vor dem Hintergrund der geführten Diskussion in der letzten Sitzung, beziehungsweise gibt es neue Erkenntnisse Ihrerseits auch in Ihrem Umfeld, wo man sozusagen das auch nochmal reflektieren sollte in einer Stellungnahme an den ISB. Also diese zwei Fragen wären an Sie gerichtet und würde dann sozusagen die Diskussion eröffnen.
Ich bräuchte nochmal ein bisschen Update aufgrund dessen, dass ich beim letzten Mal nicht dabei sein konnte. In der Frage 1a bzw. der Antwort zu 1a sprechen wir uns dafür aus, dass es richtiger sei, den Begriff Primary User anstelle des Begriffes Users zu nutzen. Ich bin da ein bisschen drüber gestolpert, da bräuchte ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wo der Unterschied zwischen, oder wie ich festlege, welcher User jetzt primary und welcher secondary oder anderweitig ist.
Primary User in dem Sinne, dass es letztendlich wirklich die Kapitalgeber sind, die man sozusagen primär berücksichtigen sollte. Man kann natürlich die Diskussion führen, inwiefern zum Beispiel auch Arbeitnehmer letztendlich auch Humankapital bereitstellen in ihrer Form und dann sozusagen einen Anspruch haben. Aber das ist meines Erachtens, wo der ISB relativ klar sagt, also es geht primär um die User oder Adressaten, die sozusagen Kapital bereitstellen in Form von Krediten oder eben sich in Investitionen tätigen in Eigen- oder Fremdkapitaltitel des Unternehmens.
Well. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, aber ist es nicht so, dass im Framework da diese Differenzierung aufgemacht wird? Es gibt alle möglichen User, dann aber die Primary sollen hier im Vordergrund stehen und danach und in den Standards ist doch immer nur von Usern die Rede. Also das hätte ich so interpretiert, dass es so ist, ohne dass jedes Mal Primary davor steht. Ne?
Ja, genau, aber es gab halt die Diskussion, wer ist eigentlich der User? Und die Diskussion hat man vom ISB versucht, eben damit zu adressieren, dass man eben klarstellt, also es gibt letztendlich Primary User und auf diese ist letztendlich immer die Wesentlichkeitsbeurteilung zu beziehen. Das heißt, in den ganzen anderen Standards wird zwar immer nur von User gesprochen, aber die Beurteilung von Wesentlichkeit wird ja letztendlich dann in den IAS 1 und IAS 8 gesetzt, sodass es eigentlich gar keine Relevanz hat dann später mehr, wenn man dann einfach von Usern spricht, weil nur diese Relevanz für User eben im Kontext von Wesentlichkeit ist eben, wem muss ich sozusagen hier als primären User betrachten, wenn ich Wesentlichkeitsbeurteilung mache. Also dass ich da nicht jeden sozusagen User, der einmal vielleicht die Statements gelesen hat, sozusagen als potenziellen Adressaten identifiziere, sondern wirklich nur die Gruppen, die auch wirklich sozusagen Kapital oder potenzielle Kapitalgeber darstellen.
Darf ich vor dem Hintergrund mal die Frage stellen, ob wir das gegebenenfalls weiter annotieren sollen, denn ich sehe hier durchaus eine Querbeziehung zum Projekt Lageberichterstattung. Wir können das natürlich so beantworten, wie sich das aus der reinen Finanzberichterstattung ergibt, dann ist diese Antwort wahrscheinlich relativ unfallfrei. Wenn wir aber sagen, Wesentlichkeit ist ein pervasive principle, was insgesamt in der Berichterstattung gelten sollte und nicht nur in der Finanzberichterstattung, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie ich denn finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung näher aneinander bringen will, wenn die finanzielle sagt, wir kümmern uns nur um die Kapitalgeber, aber die nicht finanziellen womöglich einen weiteren Kreis setzen. Also nehmen wir den IRC mal aus, weil der ja auch ausdrücklich auf die Kapitalgeber referenziert. Aber wenn ich alle anderen nehme, die sich auch mit Materiality beschäftigen, GRI meinethalben oder so, die nehmen keinen Bezug auf den Kapitalgeber. Und sollte man das nicht zumindest im IASB irgendwo an irgendeiner Stelle nahelegen, dass er das bitte auf dem Schirm haben möge?
Naja, das Problem ist einfach, dass ich sehe, wenn Sie sozusagen hier den Adressatenkreis erweitern, dann ist meines Erachtens der IASB auch in der Bredouille, dass er zumindest für die IFRS oder für die Financial Statements hat er ja relativ, oder ich will nicht sagen relativ, aber doch relativ restriktiv gesagt, welche Informationen wesentlich sind. Und ich glaube, wenn man das auf den weiteren Adressatenkreis, auf den nicht finanziellen Bereich ausdehnen würde, dann würde ja man das Problem haben, dass man hier eigentlich Informationen auch mit als relevant erachtet, die der ISB eigentlich auch im Conceptual Framework als oder ausgeschlossen hat von den Financial Statements.
Genau das ist ja das Problem. Genau das ist das Problem. Und ich denke, dass er das jetzt für sich einfach so definiert, macht bei ihm vielleicht die Baustelle zu, aber macht für alle Anwender eigentlich die Frage auf. Denn wenn ich tatsächlich sage, ich möchte in irgendeiner Form integriert berichten oder ich möchte den Blick über die reine Finanzberichterstattung hinaus weiten, wie gehe ich denn dann damit um, dass ich zwei unterschiedliche Formen von Wesentlichkeitsdefinitionen habe mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen? Also da sehe ich einfach das Problem nach vorne gerichtet. Ich glaube, also er löst hier ein Problem für seinen engen Remit Finanzberichterstattung, aber er schafft sich damit gleichzeitig ein weiteres Feld und hilft eigentlich nicht dabei, die Nahtstelle zwischen finanzieller und nicht finanzieller Berichterstattung zu adressieren.
Das kann ich zwar nachvollziehen, so den Punkt, aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem gut, dass er das tut, weil ich so ein bisschen sonst Sorge habe, man wird in so eine Diskussion der eierlegenden Wollmilchsau getrieben. Ein Bericht für alle Zwecke mit allen Wesigkeiten für alle Adressaten, das wird dann so ein Buch und die Unternehmen, die sich entscheiden, zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichterstattung eben nicht mit in den eigentlichen Lagebericht zu packen, sondern separat zu machen, werden dann in eine Diskussion gezogen, die sie gar nicht haben wollen. Weil es sind einfach total unterschiedliche Stakeholder, die da sind. Von daher kann ich damit eigentlich ganz gut leben mit dieser Differenzierung.
Also ich würde an dieser Stelle sehr deutlich davor warnen, den Schritt zu gehen, weil wir ja relativ klar im Bereich der Finanzberichterstattung hier sind, Framework und auch Materiality-Diskussion oder in Bezug auf die Standards. Das wird ansonsten eine Diskussion, wie wir sie im Kontext DS20 geführt haben. Haben wir einen erweiterten Adressatenkreis, haben wir nur eine Gewichtungsänderung? Jetzt das, was sicherlich Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung da zu Recht diskutiert wird, in die Diskussion um die Entscheidungsnützigkeit von Finanzberichterstattung hineinzutragen, da wäre ich sehr vorsichtig. Also man kann einen Nebensatz spendieren, dass man sagen, okay, das für den bisherigen Fokus passt das, alles wunderbar. Ich hatte den Punkt gerade viel formaler gedacht, Herr Obst. Ganz formal im Framework gesagt, wir haben alle möglichen User. Primary sind diese und das sind jetzt unsere User, mit denen geht es weiter. Schluss. Ne? Also einfach ein formales Ding, damit wir nicht jedes Mal Primary davor schreiben müssen. So. Und jetzt Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung, nicht finanzielle Berichterstattung weiterzudenken, ist von der Zielrichtung absolut richtig, trifft aber im Moment nicht den aktuellen Set of Standards, den wir haben.
Das verstehe ich. Die Frage, deswegen sagte ich auch, das ist eine Perspektivenfrage, ja, oder eine perspektivische Frage. Die Frage ist, sollten wir das irgendwo als Marker einfach mal unterbringen? Man muss das nicht hier machen, man kann das auch hinten bei den letzten Fragen irgendwo bringen, so eine Catch-all-Frage und sagen, das Thema hat auch eine zweite Komponente, ja, und wenn man sich der annimmt, dann würde man im Zweifelsfall also ganz andere Fragen zu berücksichtigen haben. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt vielleicht mit einbringen, der ebenfalls bei ASAF diskutiert wurde, der meines Erachtens auch hochgradig interessant ist. Diese ganze Wesentlichkeitsdefinition kommt ja eigentlich aus einer Zeit, wo das Thema Datenverfügbarkeit und Datenverarbeitungskapazitäten völlig anderes war. Und wir hatten gerade aus Amerika einen User vom Fernspiel mit dabei, der gesagt hat, also im Grunde genommen, muss ich sagen, in Zeiten, wo ich Massendatenanalyse betreiben kann, stellt sich die Frage, inwieweit das nicht eigentlich sowieso völlig überholt ist. Ja? Er sagte, früher haben wir vielleicht darüber nachgedacht, ob wir Sachverhalte mit einer Wesentlichkeitsschwelle von 3, 4, 5% ansetzen. Heute, sagte er, würde ich vielleicht ansetzen mit 0,05%. Ja, weil alles an Daten in irgendeiner Form reinfliegt in den Äther und ich kann sie mir genauso gut saugen, auswerten.
Es ist fast noch komplizierter, die Dinge erstmal wieder rauszulassen.
Ja, ne, aber das, ich denke, an dem Punkt ist schon was dran. Die Frage ist, sollte man das ansprechen oder sollte man es nicht ansprechen? Ignorieren wir einfach, dass es so etwas wie elektronische Berichterstattung gibt, dass es eine digitale Revolution gibt und tun wir so, als sei die Berichterstattung eigentlich immer noch auf einem A4-Bericht, wo ich mir noch überlegen muss, was geht jetzt auf diese 120 Seiten? Das passt ja so ein bisschen zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, dass der Bericht immer dicker wird. Wenn ich manchmal löse vom Berichtsmedium Bericht und sage, ich stelle dem Markt Informationen zur Verfügung, dann ist die Frage, warum spielt jetzt die Wesentlichkeit an der Stelle noch eine entscheidende Rolle? Das ist sehr, sehr provozierend und bewusst aus Analystensicht gedacht.
Ja. Aber da muss ich sagen, also Wesentlichkeit würde ich jetzt nicht nur interpretieren, also was kommt ursprünglich mal hinein, sondern es geht ja auch irgendwann um den Zeitpunkt, wann ändere ich noch, wenn ich die Financial Statements erstelle und den Prozess so weit zugehen. Was kann ich noch aktualisieren oder nicht? Das ist für mich auch ein Anwendungsfall von Wesentlichkeit. Ich dann irgendwann auch sage, Schluss, das ist unwesentlich, das wird jetzt nicht geändert. Und das andere ist auch, das ist ein zweiter Punkt, der kommt vielleicht erst später, die Anhangangaben. Für mich ist im Moment eigentlich ein Hauptanwendungsbereich von Wesentlichkeit eher die Frage, wie viele Details muss ich eigentlich in die Notes packen? Weil ich habe ganz viele kleine Sachverhalte, die mit einem Satz eigentlich Erwähnung finden müssten, wenn ich gemäß der Checkliste vorgehe. Jetzt findet sich hier eben in den Papieren auch mal der Hinweis, dann lasst doch weg, ihr verwirrt mehr, als dass ihr damit nutzt, lasst doch unwesentliche Anhangangaben auch mal weg. Interessanter Punkt an die Gilde der Wirtschaftsprüfer hier, die National Offices, die das quasi qualitätssichern am Ende den Bericht, kommen aber genau mit diesen Rückmeldungen dann zurück und sagen, fehlt und gehen gar nicht in die Diskussion.
Das machen die National Offices, das machen
oder die Qualitäts-
Centers in Katowice.
Okay, aber genau da haben wir die Diskussion dann wieder nach Checklisten an. Also das sind für mich zwei Anwendungsfälle von Materialität, wo ich nicht auf die Verfügbarkeit von Daten gehen will, sondern eigentlich auf die Fokussierung. Was berichte ich eigentlich jetzt noch?
Also vielleicht kleine Anmerkung dazu. Ich bin auch einer der Verfechter. Wie alle anderen geben ja sogenannte, die heißen bei anderen irgendwo anders, Illustrated Financial Statements, also die mal ein Jahr nicht veröffentlicht haben. Ich stelle mal die Frage, wer war derjenige, der am lautesten geschrien hat, die hätten wir gerne wieder mit oder so erstellen können. Das waren, okay, ich sag's dann. Also ich sehe deinen Punkt, Andreas, also in der Welt, den habe ich ja auch in anderen Punkten immer schon gesagt, zu erzählen, wir können das nicht und so weiter, in einer Welt, wo ich nicht mehr mit dem Abakus rechne und aufschreibe und mache und tue, sondern ich habe System und die Daten sind da. Das Problem, das ich natürlich sehe, und da bin ich mir nicht sicher, ob die User da eine Meinung haben. Der eine sagt, ich hätte gern alles, und dann kommen wir natürlich wieder mit dem Thema, das wir ja auch hier drin haben, Obscuring, ja, ich hau alles rein. Und dann sagt irgendwann mal jemand, ja, aber du eigentlich erwarte ich vom Preparer, dass er mir mal sagt, was er denn für wesentlich erachtet. Umgekehrt gibt es dann aber auch wieder User, die sagen, nee, das will ich nicht, weil ich traue dem nicht. Ja, ich möchte alles haben, dann treffe ich die Entscheidung. Und da habe ich irgendwie bisher bei den Usern noch keine eindeutige Marschrichtung gesehen. Also es gibt viele, die diese Meinung vertreten, gebt mir alles und ich gucke mir das selber an. Und es gibt andere, die schon sagen, through the eyes of management und so, was glaubt ihr denn, was wesentlich ist? Sehr wahrscheinlich wollen sie beides haben, ne? Alle Daten und dann nochmal, dass das Management ihnen sagt, und das halten wir für wesentlich und dann gucken sie sich an. Aber zu dem anderen Thema von vorhin, das würde ich auch unterstützen, was wir da gesagt hatten, dass wir hier jetzt erstmal bei dem Primary bleiben, weil so hatte ich auch die Economic Decision verstanden, dass man sagt, hier geht es wirklich um Investitionsentscheidungen erstmal. Aber man kann vielleicht durchaus zur Question 3, da passt es vielleicht auch ein bisschen, weil wir da ja über Primary User Economic Decision und so weiter ein bisschen sprechen, da auch nochmal einen Halbsatz zu spenden oder einen kleinen Absatz zu sagen, denkt mal darüber nach, in Zukunft wollt ihr ja auch mit Non-Financials euch beschäftigen, da kommt das Thema nochmal. Aber im Moment, glaube ich, kann man das so bis jetzt erst stehen.
Andreas, ich würde gerne mal ganz kurz auf diesen Punkt Digitalisierung und Verfügbarkeit von Daten eingehen, weil das ist so eine Sau, die wird wirklich bei jeder Variante im Augenblick durchs Dorf getrieben, um den Ausdruck in der Form zu nutzen. Ich meine, Der Wesentlichkeitsgrundsatz für mich aus dem Berufsstand kommt, ist zuerst mal ein berufsständischer Prüfungsgrundsatz, gar nicht unbedingt ein Reporting-Grundsatz. Und auch bei einer Massendatenanalyse, die ich vornehme, muss ich mich davon überzeugen, dass der Abschluss und die Daten nicht wesentlich falsch sind. Das heißt, ich werde auch hier ganz andere Prozentsätze brauchen, weil ich im Rahmen von Massendatenanalysen natürlich auch bestimmte Abweichungen gemeldet bekomme. Und insofern sehe ich nicht, dass man irgendwie auf eine 0, irgendetwas Größenordnung 100 untergehen könnte. Ich möchte es aber gerne mit einer zweiten Frage oder einem zweiten Kommen zur selben Frage 1a, verbinde mich im Absatz unten drunter. Und ich lese den Satz mal bewusst verkürzt vor. Das ist der zweite Satz in dem Absatz, der zweite Absatz, der anfängt mit We also consider additional guidance. Das heißt, der zweite Satz, in our view, the terms obscuring, omitting and misstating refer to qualitative criteria, and are not needed to describe material information. Also wenn man es so verkürzt liest, könnte man zum Ergebnis kommen, dass wir als Fachausschuss der Meinung sein würden, es gäbe keine qualitative Materialität. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, weil ich beim letzten Mal nicht da war. Wenn es so gemeint sein sollte, hätte ich eine andere Ansicht. Denn neben der quantitativen Materialität sehe ich sehr deutlich auch eine qualitative Materialität. Vielleicht gibt es da nochmal eine Möglichkeit, das kurz zu erläutern.
Also der Sachverhalt, der in der letzten Sitzung diskutiert war, war einfach der, dass man gesagt hat, also es gibt eine Information, die ist letztendlich in ihrer Art und Weise entscheidungsbeeinflussend, aber auch der Weg, wie ich eine Information kommuniziere, ist letztendlich auch der Sachverhalt, der Entscheidung beeinflusst. Und da hat man eben gesagt, dass man eigentlich diese drei Begrifflichkeiten, so wie auch EFRAG in der Sichtweise zurzeit sich darstellt, dass man eben diese drei Begrifflichkeiten eigentlich für die Wesentlichkeit nicht benötigt, um die Information als wesentlich zu definieren. Wenn man sagt eigentlich, die Information ist letztendlich wesentlich, wenn sie letztendlich Entscheidungen beeinflusst, aber eben auch die Art und Weise, wie ich die Informationen kommuniziere, also ob ich sie falsch darstelle, weglasse oder eben auch verschleiere, die ist auch...
So mit der Erläuterung verstehe ich das. So wie ich verkürzt gelesen habe, den Satz, kann dann vielleicht missverstanden werden.
Also man könnte das retten, wenn man refer to qualitative criteria einfach rausnimmt.
Auch, ist das nicht etwas anderes? Also, ich meine, müsste der Terminus nicht so ohnehin heißen Qualitative Characteristics und nicht Criteria, denn es geht ja um diese vier fundamentalen Prinzipien aus dem Framework. Es geht ja letztlich im Grunde genommen um den Grundsatz der Relevanz, ja, der im Grunde genommen halt durch das Prinzip der Wesentlichkeit konkretisiert wird. Und ich denke, die Aussage, die hier steht, bezieht sich darauf, dass obscuring, omitting, misstating refer to qualitative characteristics regarding the presentation of information.
Ich glaube, die Diskussion war die, dass wir da ja gesagt haben, brauchen wir das überhaupt, omitting und so weiter, weil ich könnte ja eigentlich nur material definieren und das war's. Wozu brauche ich noch dieses omitting? Und genau. Das war der Punkt. Wir haben am Ende gesagt, also das war der Punkt, warum man gesagt hat, qualitative criteria. Ich glaube, wir haben uns nicht auf die Characteristics da bezogen, also zumindest in meiner Erinnerung nach nicht. So weit sind wir da nicht gegangen, sondern wir haben letztendlich das in dem Zusammenhang hier jetzt auch den Satz dann reingebracht, dass wir gesagt haben, brauche ich das überhaupt? Wir haben gesagt, ja, aber eigentlich könnte ich auch einfach nur sagen, was ist material, nämlich das, was primary user in ihrer Entscheidung beeinflusst. Und damit hätte ich eigentlich, könnte ich sagen, das Schluss, Ende der Fahnenstange, das war's. Ich brauche gar nicht omitting, obscuring und so weiter, weil die Beeinflussung ja eigentlich das Wesentliche ist.
Ich habe das versucht, letztendlich das war es, was Herr Barko jetzt auch nochmal gesagt hat, versucht mit dem im Kontext vom Conceptual Framework, da wissen wir ja, gibt es Relevance und Faithful Representation. So, und diese beiden Begrifflichkeiten haben wir und der ISB sagt, also Materiality is the entity-specific aspect of relevance. Also das heißt, ne, aus der Brille des Unternehmens geschaut, welche Informationen sind wesentlich. Also Wesentlichkeit ist eigentlich die nützliche und entscheidungsrelevante Information. Und dann eben vor dem Hintergrund Faithful Representation, also free from error, neutral und ich kenne es jetzt nicht, die anderen vier Kriterien, aber die würden ja letztendlich auch das widerspiegeln, was Omitting, Misstating und Obscuring darstellt. Sodass man eigentlich sagen könnte, in der Definition von Wesentlichkeit sind eigentlich hier Teilmengen vermischt zwischen Relevance und Faithful Representation. die der ISB im Conceptual Framework gar nicht so sieht. Beim Conceptual Framework schreibt er einfach nur, Materiality is the entity-specific application of relevance.
Ja, in der Diskussion beim letzten Mal hatten wir das, meine ich, nicht mit. Aber hier ging es wirklich nur einfach um die Frage, brauchen wir dieses Unbedingung und so weiter. Das reicht nicht Material. Und das war die Unterscheidung, also gesagt, das eine ist eigentlich nur eine Presentation-Frage. Und das versuchen wir mit dem Abschnitt darzustellen.
Also habe ich es auch verstanden, dass da wirklich nur die Frage gestellt wird, ist Materiality irgendein Presentation-Thema? Also eigentlich nicht. Also es war meine Wahrnehmung gewesen.
Ja, das wäre natürlich dann die Frage, warum braucht man dann eigentlich den Begriff Wesentlichkeit, wenn man eben so sagt, das ist eigentlich die Relevance? Also, wo man dann eben fragt, also warum verwende ich hier zwei Begrifflichkeiten, um eigentlich hier Relevance zu umschreiben?
Ja, also verkürzt gesagt, das ist stärker ein Ansatzbewertungsthema. Also die entsprechenden Wertansätze, die da gegeben werden und nicht die Frage, wo jetzt was in welchem Teil des Abschlusses präsentiert wird.
Also ich muss sagen, gut, wenn jetzt bei den anderen das nicht klar rüberkommt, ich finde den Abschnitt schon, auch mit dem, der danach dann kommt, mit dem Punkt 2, wo wir es ja auch 1 und 2 auch nochmal darstellen, Unterschiede, fand ich jetzt schon für mich klar, was wir da sagen wollen. Aber es,
also wie gesagt, der Vorschlag war, dieses Refer to Qualitative Criteria rauszunehmen und dann in der Zeile drunter muss das End noch weg, damit der Satz passt.
Ja, oder ist so zu verkürzen, zu sagen, in our view, the terms obscuring, omitting and misstating are not needed to describe material information. Ja, dann würden wir den ganzen Einschub einfach rausnehmen. Das war jetzt, das glaube ich.
Zielsetzung schon, diejenigen darauf hinzuweisen, auch das nochmal ein bisschen flapsig ausgedrückt, ich soll den Abschluss nicht zumüllen und das tatsächlich Relevante durch einen Datenfriedhof überdecken. Da bin ich automatisch auch wieder in diesem Relevanzthema dabei. Und ich glaube, das hat ja jeder bisher auch so weit gesehen, dass man jetzt einfach nicht wirklich die elementaren Daten auf die Art und Weise verstecken würde. Und wie gesagt, ich bin vom Satzbau und nicht beim letzten Mal nicht dabei gewesen, daran gestolpert. Und mir würde es beispielsweise helfen, wenn wir einfach nur diesen letzten Teilsatz and are not needed to describe material information herausnehmen. Denn dann ist der Flow auch da, dass man sagt, obscuring information, das macht schon Sinn. Das sind aber Begrifflichkeiten, die in einem anderen Zusammenhang verwandt werden. Und dann würde der Satz weitergehen, hence we think the proposed definition und so weiter. Dann hätte ich diese Verknüpfung an der Stelle nicht.
Vielleicht hilft dir das, wenn man da sagt, and are not needed to describe which information is material. Weil ich glaube, das ist schon wie, wenn wir den rausnehmen, den letzten, weil das war der Kern dessen, was wir eigentlich rausarbeiten wollen. Also gesagt haben, für die Definition von material brauche ich diese drei Punkte eigentlich nicht. Das ist so eine Art Hilfe, wo ich dann nochmal sage, wenn du dann irgendwas anderes, wenn wir den zweiten Halbsatz rausnehmen, weil später nochmal unter Punkt 1 und 2 wäre vor und so kommt nämlich genau dasselbe wieder.
Ich möchte nur vermeiden, dass der Eindruck entstehen könnte, dass man sagt, qualitative Elemente sind für Wesentlichkeitsaspekt und Wesentlichkeitsbetrachtung völlig irrelevant. Weil das glaube ich, das ist einfach inhaltlich nicht korrekt. Man kann auch dann überlegen, ob man entweder was einschiebt oder zwei Sätze draus baut, um genau im Satzfluss diesen Aspekt zu vermeiden.
Das würde doch dadurch, ich fand den Vorschlag von Andreas gut, dass wir das komplett, qualitative Criteria würde man ja rausnehmen. Der Terminus qualitative würde gar nicht mehr auftauchen. Are not needed to describe material information. Weil das Thema quantitativ, qualitativ sprechen wir eigentlich sonst nirgends an. Also von daher würde, wenn man es komplett rausnimmt, dann hätte man den. Kommt, glaube ich, auch später nicht mehr, ne? Qualitativ.
Ja. Ich glaube, die Verwirrung steht hier in der Tat, weil ich habe das auch, das Qualitative Criteria aus der Diskussion der letzten Sitzung herausgenommen, aber ist natürlich, das Qualitative Criteria ist hier nicht gemeint in dem Kontext, wie der ISB beschrieben hat, quantitative versus qualitative Faktoren, sondern es war eher in der Tat, so wie es im Framework eben auch geschrieben wird, qualitative Eigenschaften, also von Informationen. Deshalb, das stiftet in der Tat Verwirrung, und wird dann nochmal angepasst.
Wenn wir das so wollen, kommt ja genau das, was wir wollen danach, Presentation.
Genau, ja. Dann kurz noch eine Frage, jetzt nochmal zu der Frage 3. Also würden Sie das unterstützen, diese Ergänzung mit den Decisions, wie man sie so aufnimmt, dass man das nochmal in IAS 1 klarstellt? beziehungsweise auch im Kontext des, was Herr Barkow auch angesprochen hat, mit weiteren oder weiter ausgerichteter Finanz- versus Nicht-Finanzberichterstattung, könnte man dann eigentlich auch konkretisieren und sagen, dass man hier eigentlich Wesentlichkeiten nur im Kontext der Beurteilung nur im Kontext von Entscheidungen hinsichtlich der Beurteilung von Abschätzung der Höhe, Unsicherheit und Timing von Future Cashflows beurteilt. Weil Sie können ja auch sagen, Wesentlichkeit, ein Adressat könnte ja natürlich auch Informationen haben, ein potenzieller, Investor, ob jetzt die ganzen Aktivitäten, Social Compliance sind. Ob da alle ob da letztendlich alle Vorgaben erfüllt sind aus irgendwelchen anderen Frameworks. Sie könnten natürlich auch sagen, wäre natürlich auch Informationen für den Kapitalgeber. Man könnte es eigentlich in dem Sinne mehr konkretisieren in sagen, dass es wirklich nur Wesentlichkeitsbeurteilungen sind im Kontext auf die Beurteilung der künftigen Cashflows. Weil dann würde man eigentlich das Financial Statement relativ stark eben auf die Kernaussage bringen, das Financial Statement hat den Zweck, wirklich Informationen über die Cashflows bereitzustellen und nicht irgendwo im Kontext von anderen Investitionsentscheidungen, die auch relevant sein können, aber eben nicht im Kontext der Abschätzung der Höhe, Unsicherheit und Timing von Cashflows. Das heißt, dass man eben da sagt, die Financial Statements haben den konkreten Aufgabenzweck, sich eben mit der Abschätzung von Cashflows zu beschäftigen. Weil das wird zurzeit in IAS 1 und IAS 8 nicht so konkretisiert. Sie haben dann natürlich die Konkretisierung, zum Beispiel nehmen Sie IFRS 15, da steht dann eben auch, die Zwecksetzung von weiteren anderen Angaben ist eben die Beurteilung von Amount, Timing and Uncertainty of Future Cashflows. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo man sagen kann, also man kann da eigentlich in IAS 1 und IAS 8 schon konkretisieren, dass Wesentlichkeitsbeurteilung für Financial Statements nur im Kontext der Abschätzung von Cashflows erfolgen sollte.
Also ich habe das Problem ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich das wahrscheinlich naiv für selbstverständlich gehalten habe. Da ist ja, glaube ich, am Framework so eine Liste drin. Also ich sage mal, man kann darauf hinweisen, fein, aber ich wäre ehrlich gesagt auf die Idee gar nicht gekommen, dass was anderes sein kann.
Naja, Sie haben ja immer diese Generalklausel auch in IAS 1, ich glaube, Paragraph 112, additional information that is necessary to understand the financial statements. Könnte natürlich einer hinkommen und sagen, ja, ich möchte jetzt mal gerne wissen, sind diese ganzen Cashflows, die generiert sind, aus Wertpapieren, die umweltfreundliche Aktivitäten darstellen und nicht irgendwo, irgendwo Sachverhalte. Also mir geht es nur darum, es gibt immer solche Generalklauseln in den IFRS wo man sagen könnte, also da kann man noch weiter mehr interpretieren.
Vorsichtig mit dem Thema Cashflow, weil ich könnte genauso gut argumentieren. Natürlich hat es eine Auswirkung auf Cashflows, ob ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, in grüne Investments oder in nicht grüne. Das hat immer, ich wehre mich auch dagegen, genau diese Trennung Financial, Non-Financial. Das eine ist so, hat überhaupt nichts mit dem Jahresergebnis zu tun. Weil das wäre natürlich dann Unsinn. Dann meine ich, bräuchte ich auch solche Informationen nicht im Abschluss. Das wird sehr wohl was mit der zukünftigen, mit den Ergebnissen zu tun haben, wie ich mich am Markt postiere, wie die Customer mich sehen und so weiter und wie die Investoren mich sehen. Ich finde das, so wie es dran steht, dass man das auf die Primary User, nämlich die, die Kapital mit Cash zur Verfügung stellen, und dass deren Entscheidungen vor dem Hintergrund beeinflusst werden. Und das können Cashflows, das können grüne Investitionen, das kann sonst was sein. Da würde ich gar nicht genauer darauf eingehen. Ich würde einfach mich nur auf diese Primary User fokussieren, was ja auch gemacht worden ist, und jetzt nicht sagen, es geht nur um zukünftige Cashflows. Also da. Ich hätte auch wie du gesagt hast, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das irgendwie anders verstanden habe. Weil das war eigentlich immer klar, Primary User sind die, die Geld zur Verfügung stellen und es geht um ihre Entscheidung.
Ich habe die Frage deshalb gestellt vor dem Kontext, dass ja dieses Non-Financial Reporting meines Erachtens jetzt in der Vergangenheit etwas mehr an Popularität gewonnen hat und dann nicht vielleicht dann auch sagt, also in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so fehlinterpretiert, aber jetzt mit vielleicht wachsende Bedeutung von den Non-Financials.
Aber wollen Sie denn sagen, dass die Primary User die Non-Financials nicht betrachten? Weil das, glaube ich, ist halt nicht der Fall. Also diese Trennung, nur Arbeitnehmer und NGOs gucken sich die Non-Financials an und die Financials schauen sich nur die Investoren an. Das, glaube ich, war vielleicht mal vor 20 Jahren so.
Mir geht es um diese Generalklauseln, wo man letztendlich auch mal fragen kann, ob die Generalklauseln sinnvoll sind. Aber es gibt ja wie jetzt so eine Generalklausel, sagt man, also wenn ich woanders gefordert, muss das Unternehmen trotzdem Informationen bereitstellen, die zum Verständnis der Vermögens-, Finanz- und Ertraglage wichtig sind oder wesentlich sind. Und dann eben, dass man eben hier aufpassen muss, dass das nicht zu weit interpretiert wird.
Ich glaube, wenn man wirklich mal dazu kommt, dass dieser Begriff Broader, Wider Financial Corporate Reporting so interpretiert wird, dass ich den Non-Financial-Bereich intensiv dabei habe, muss man nochmal zurückgehen und dieses Materiality, diese Definition überarbeiten. Im Augenblick würde ich eher dafür votieren, auch wenn ich der Diskussion jetzt zuhöre, Silence zu walten zu lassen, also nichts zu sagen, denn wie es so schön heißt, be careful what you wish for. Man hat nachher eine ganze Menge weiterer User, die natürlich auch sagen, das ist für uns von Interesse und das ist im Augenblick noch nicht Teil des Regelwerks der IAS oder IFRS.
Ich finde das interessant, ob man das wirklich braucht, weil wenn man sagt, Materialität definiere ich daran, was eine bestimmte Gruppe für ihre Entscheidung als nutzvoll erachtet, dann muss ich das nicht ändern, wenn in Zukunft, das ist eigentlich eine schöne, die sich selbst anpasst, die Definition, denn wenn in Zukunft diese Gruppe andere Informationen auch als wesentlich oder wichtig ansieht für ihre Entscheidung, dann ist das natürlich auch Teil des Wesentlichkeitsbegriffs. Ich muss es gar nicht mehr anpassen. Ich definiere es ja nicht im Sinne, das war genau mein Punkt, danach, dass ich sage, wesentlich definiert sich jetzt nur danach, welche Auswirkungen das auf mein Jahresergebnis hat.
Wenn wir im Augenblick sagen, wir haben die alte User-Definition, die nennen wir jetzt Primary User, weil es die Kapitalgeber sind, und sagen, Materialität wird nur für die Primary User angewandt, dann habe ich darüber hinaus Secondary, wie auch immer wir sie nennen wollen, weitere User, für die natürlich auch diese Angaben relevant sind. Und wenn ich da den Materialitätsgedanken nach derselben Art und Weise, wenn ich es nicht einschränke auf die Primary, dann habe ich plötzlich sehr viel mehr Angaben, die ich geben muss, von denen ich heute sagen kann, sie sind vielleicht materiell, aber nicht für die Primary User und aufgrund dessen kann ich sie weglassen.
Das stimmt, aber dann gehe ich halt auf eine andere Usergruppe, die Secondary. Aber wenn ich bei den Primary bleibe, kann ich sehr wohl natürlich auch Non-Financials damit einbeziehen. Da muss ich jetzt keine Definition ändern. Höchstens jetzt bei der Erweiterung der User. Und dass ich sage, bei der anderen Usergruppe, da mag es eine andere Wesentlichkeit geben als bei den Primaries im Hinblick auf Non-Financials insbesondere, weil die schwerer gewichten vielleicht.
Ja. Ja, aber nochmal, also wir rütteln da an den Grundfesten. Ne? Und jetzt für mich atmet jetzt das Framework mit den Standards, die hinten dran hängen, irgendwo einen gewissen Grundspirit. Der mag ein Stück weit antiquiert sein, wirklich aktuell. Aber wie gesagt, wenn wir das jetzt über Materiality in die Diskussion reinbringen wollen, dann rüttelt da einiges. Und ich glaube, das ist da einfach nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Anlass. Also inhaltlich bin ich da völlig dabei.
Ne? Dann frage ich mal ganz provokant, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt?
Guido hat doch sinngemäß nur gesagt, dass der Begriff derzeit schon dynamisch ist, weil er sich im Endeffekt an die sich ändernden Umweltanforderungen und auch die ändernden Anforderungen der Primary Users automatisch anpasst und damit auch Sinn macht. Die Frage ist nur, ob ich hinsichtlich des Primary Users noch andere Usergruppen sozusagen fokussiere und dann ergeben sich neue Fragestellungen, die wir, glaube ich, heute nicht diskutieren wollen.
Also ob ich die alten Primaries noch als Primaries sehe oder ob der Kreis breiter.
Ganz interessant, ich habe das beim Lesen unter anderem auch noch aus einer anderen Perspektive eigentlich verstanden, nämlich eigentlich den Wunsch zu sagen, wir definieren Primary User etwas enger im Sinne von Adressaten von Finanzberichterstattung vor dem Hintergrund, dass auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Grundkenntnis im Lesen von solchen Informationen vorhanden sind. Und damit auch quasi, wie soll ich sagen, nicht mehr gesagt ist, grundsätzlich muss der Abschluss jede Form von Informationsbedürfnis bedienen und auch so sein, dass es jeder Laie, also meine sprichwörtliche Oma, das sozusagen auch verstehen kann, sondern dass das schon Finanzberichterstattung ist, die voraussetzt, dass ein Adressatenkreis ist, der mit einem gewissen Grundverständnis da dran geht und die Sachen verstehen kann und das auch in Kontext bringen kann. Deswegen habe ich das gar nicht so kritisch gesehen im Hinblick auf die nicht finanzielle Berichterstattung, sondern eher als wünschenswerte Klarstellung. Ich muss nicht so einfach sein, dass es jeder auch ohne Vorkenntnis verstehen kann, sondern eigentlich mit der Grundkenntnis voraussetzen kann, dass diese Finanzberichterstattung gelesen werden kann.
Man fragt sich ja mal, wie er weiter
dokumentiert. So, ich nicht.
Aber hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass zumindest bei dem Principle of Disclosure Diskussionspapier ja der ISB trotzdem darauf bestanden hat, zu sagen, also die Bilanzierungsmethoden für die großen Bilanzposten, auch wenn die keine Ermessens- und Wahlrechte beinhalten, sollten trotzdem nochmal angegeben werden, weil eben der Adressate nicht notwendigerweise Kenntnis von den IFRS-Regelungen hat. Also, so. Also deshalb im Hintergrund, also der ISB hat zwar den, ich sag mal so, den Adressaten, der letztendlich auch eine gewisse Kenntnis hat von den ganzen Investitionstheorien, aber ich glaube, der ISB geht nicht so weit zu sagen, also der Adressat kennt die IFRS-Regelungen. Das ist eigentlich, glaube ich. Aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz die abschließende Frage stellen. Also würden Sie zustimmen, zumindest die Ergänzung oder die Klarstellung nochmal in Frage 3, so wie ich sie vorgeschlagen habe, aufzunehmen, dass er eben auch sagt, also es geht um die Entscheidungen, um Kapital bereitzustellen, aber es geht eben auch um Entscheidungen, die die Investoren letztendlich tätigen durch ihre gehaltenen Stimmrechte an, die sie sozusagen aus ihren Investitionen erhalten, also zum Beispiel in Bezug auf das Management. Das war meines Erachtens eine Klarstellung, die der ISB ja für das Rahmenkonzept vorschlägt. Das also im Materiality Statement war eben dieser Satz mit einer Fußnote versehen und sagen, also diese Klarstellung sollte auch ins Rahmenkonzept übernommen werden. Nur wenn sie halt ins Rahmenkonzept übernommen werden sollte, dann könnte man eigentlich auch sagen, dann kann man diese Klarstellung auch in IAS 1 gleich mit reinbringen. Gut, dann, ich habe jetzt insbesondere Änderungsbedarf für die Beantwortung der Frage 1a identifiziert und noch den ergänzenden Diskussionen, die man auch noch mit in Frage 3 hineinbringt. Ansonsten,
ich hätte höchstens noch einen Punkt, das ist mir beim Lesen aber aufgefallen, das ist eigentlich nur eine Frage, ob wir gegebenenfalls den zweiten Absatz unter Frage 2 in der Antwort eher zur Frage 1b schieben wollen. Weil das ja so sprachliche Anmerkungen sind. Also sind Negationen praktisch dasselbe wie der Umkehrschluss. Und da stellte sich mir die Frage, passt das gegebenenfalls besser zu der Frage der Translation? Das ist kein wesentlicher Punkt. Wir können das auch bei 2 lassen, aber ich hätte gedacht, inhaltlich passt das vielleicht auch zu 1b. Wir sind bei 2. Gut. Also mir ist kein Uptake, dann lassen wir das. Das ist okay, dann machen wir es. Ja, genau. Super. Dann sind wir durch. Vielen Dank. Dann denke ich, sollten wir vielleicht den Punkt zu HAFA 48 noch vorziehen. Ja, dass wir jetzt die Stunde da einplanen. Dann machen wir eine ganz kurze Pause und ich sage dann große Bescheid.